Und am Ende des Tages sagen immer alle, oh Frau Ebel, das war total toll, morgen mache ich alles anders. Und dann habe ich mal so gedacht, okay, und übermorgen schlägt das Vergessen zu. Wie schaffe ich das denn, dass das Wissen in den Köpfen bleibt? Das war erstmal so der Aufschlag für die Supernurse.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Butzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Oliver, ich glaube, ich muss doch noch wieder viel mehr bei dir und The Medical Network arbeiten, weil ich kann nicht mehr als Krankenschwester tätig sein, ist mir jetzt aufgefallen.
Warum kannst du das nicht?
Ich bin einfach inkompetent. Ich hatte ja wirklich ein sehr krasses Erlebnis auf der DEMEA, jetzt gerade in Berlin. Und zwar habe ich mir die Pflegesoftware von Apeneo angeguckt. Und habe festgestellt, dass es einen so unglaublichen Wissenszuwachs und eine Professionalität gibt im Pflegebereich, die auch sehr intensiv dokumentiert werden muss. Es gibt so richtig Pflegekonzepte und so weiter, die auf Indikationen sich beziehen. Und ich musste dann leider feststellen, dass ich nicht entgegen meiner bisherigen Meinung einfach mal wieder so in ein Krankenhaus spazieren kann, um als Supernurse zu arbeiten, sondern dass ich da einfach unglaublich viele fachliche Lücken habe und dass wir da unglaublich professionell geworden sind in den letzten 25 Jahren.
Ich wollte gerade sagen, also es ist ja sicherlich schon mehr als 5 Jahre her, dass du als Krankenschwester gearbeitet hast. Und insofern finde ich es ehrlich gesagt aber auch ganz beruhigend und auch schön zu sehen, wie viel sich da getan hat. Und ich kenne auch neben dir noch weitere examinierte Krankenschwestern und ich habe da einen hohen Respekt vor diesem Beruf und sehe auch, was da geleistet wird. Und insofern finde ich es auch schön, wenn mit der Professionalisierung nicht nur ein Wissenszuwachs, sondern vielleicht auch ein Zuwachs an Wertschätzung mit einhergeht.
Genau, da arbeiten wir dran. Dafür gibt es auch diesen Podcast unter anderem. Was mir aber aufgefallen ist, dass es vor allen Dingen ein sehr regulierter Bereich ist, der sehr stark von einer massiven Dokumentationspflicht einfach auch beherrscht wird, weswegen es ja auch diese ganzen Software-as-a-Service-Produkte braucht und am Ende des Tages die Maßnahmen dann doch die sind, die ich auch noch gelernt habe. Zum Beispiel klassische Mobilisation postoperativ. Das könnte ich dann auch wieder, aber ich könnte den Weg dahin nicht mehr finden, krasserweise. Aber Wissensmanagement im Bereich Pflege ist natürlich absolut wichtig, um auch diese Standards zu erfüllen und es den Menschen auch maximal gut gehen zu lassen in einer Situation, in der sie auch auf Hilfe angewiesen sind. Und darüber habe ich mit der Judith Ebel gesprochen, die ein digitales Wissensmanagement für Krankenschwestern und Krankenpflegern oder Pflegefachkräfte, muss man ja, glaube ich, inzwischen sagen, geschaffen hat. Und da im Prinzip auch nochmal ganz deutlich eine Lanze bricht für die Fachkompetenz der Pflegekräfte und sagt, wir haben die Aufgabe, das Wohlbefinden des Patienten und der Patientin zu sichern. Und was ich auch sehr interessant fand, als ich mit ihr über Delegationspflege gesprochen habe oder Delegationsmedizin, Entschuldigung, dass sie gesagt hat, wir sind auch nicht genug. Wir wollen das den Ärzten nicht geben, unsere wenigen guten Menschen, die in der Pflege arbeiten. Das fand ich, hat sie ja vollkommen recht, ne?
Hat sie durchaus recht und ich finde, sie hat insgesamt ganz spannende Sachen gesagt. Unter anderem, dass sie diese Pflegeberufe eben nicht als Handlangerberufe ansieht, sondern eben auch als Heilberufe, was definitiv stimmt. Und sie formuliert ja gleichzeitig auch, welche Aufgaben und welche wichtigen und relevanten Aufgaben Pflegeberufe heute erfüllen. Das ist Bedarf einschätzen, Maßnahmen planen, dokumentieren, interdisziplinär arbeiten und evaluieren. Ich finde, das ist ehrlich gesagt eine ganze Menge. Und das Ganze findet ja nicht abstrakt statt, sondern am Krankenbett.
Ja, und das geht natürlich um die Gesundheit der Menschen, ne? Und da können natürlich auch bei Unterlassung ziemlich viele Fehler und Schäden entstehen. Also würde ich mal einfach sagen, geben wir jetzt mal der Judith Ebel, der Supernurse, die Bühne. Und ich sage einfach nur ganz herzlich willkommen, Judith Ebel, Gründerin von Supernurse, der Lernwelt.
Hallo Andrea, schön, dass ich da sein darf. Grüße nach Hamburg.
Liebe Judith, normalerweise würde jetzt an dieser Stelle ein Quiz kommen, was ich dir stelle, unser Fakt- oder Fantasie-Quiz. Aber diesmal würde ich das ganz gerne umdrehen, weil du hast ja Supernurse gegründet und Supernurse ist ja eine Lern-App für Fachpersonal in der Pflege. Und ich würde ganz gern, dass du mir mal random eine Frage aus eurer App stellt, weil ich bin ja auch examinierte Krankenschwester, durfte man damals noch sagen. Und mal sehen, was ich noch abrufen kann. Das ist jetzt schon fast 30 Jahre her. Also mach's bitte nicht zu schwer.
Auf jeden Fall sehr spannender Einstieg, sehr schön, lieber Andrea. Und welcome. Ich bin Kinderkrankenschwester, so hieß das damals nämlich tatsächlich auch. Und mir fällt dann jetzt gerade eine Frage ein aus unseren 64 Fachthemen, die wir in der Supernurse haben. Und die lautet, und das ist sicherlich auch unabhängig davon, aus welchem Fachbereich man ursprünglich mal kam, was denn wohl der Kieferkontrollgriff im Kontext Erhalt und Förderung der Mundgesundheit sagen könnte?
Oh, da gibt es einen Kieferkontrollgriff?
Genau, wozu der dient?
Ach so, wozu der dient? Weiß ich nicht, Schließmechanik, also dass es irgendwie harmonisch auf und zu geht, das Kiefergelenk, oder?
Ah, schon nah dran. Also die richtige Antwort wäre aus 4 Antworten, der Kieferkontrollgriff dient der Führung des Unterkiefers und im weiteren Verlauf vielleicht nochmal so als Hintergrund für Menschen, die vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben, den Mund aufzuöffnen, also Menschen mit Demenz oder beispielsweise Kinder oder Menschen mit Beeinträchtigung, da ist dieser Kieferkontrollgriff ein ganz hilfreicher Griff, um sanft und trotzdem behutsam den Kiefer zu öffnen und den Unterkiefer zu führen.
Cool. Naja, so schlecht war ich ja gar nicht. Ich bin ja der Meinung, dass Pflegefachkräfte, Examinierte wirklich eine hervorragende Ausbildung genossen haben, schon immer. Dass wir alle wirklich top ausgebildet sind, aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Du bist ja Supernurse. Was bedeutet der Begriff Supernurse für dich persönlich? Hört sich ja so ein bisschen an wie Superman, ne? Woman.
Ja, Superwoman, genau. Ja, tatsächlich werde ich ganz häufig, seit 10 Jahren gibt es ja die Supernurse inzwischen, werde ich als, ach, da kommt die Supernurse betitelt. Das mag ich eigentlich ehrlicherweise gar nicht so gerne.
Ich würde das eben voll cool finden.
Ja, also ich bin ja von Hause aus, so sagt man so schön, Gesundheits- und Kinderkrankenschwester. Damals hieß es Kinderkrankenschwester. Und als ich mir vor 10 Jahren überlegt habe, dass ich eine App oder eine Lernmethodik entwickeln möchte, dann stand natürlich die Frage im Raum, welchen Namen gibt man dem Kind? Und dann sind wir gestartet mit einem Arbeitstitel und der war Supernurse. Und dann sind wir irgendwie so ein bisschen weiter in uns gegangen und haben dann A, keine bessere Idee gehabt für einen Namen und B, haben wir gedacht, ach Mensch, die Menschen in der Pflege sind doch irgendwie super Nurses und Nurse ist ja eben auch ein, ich sag mal, genderunabhängiger Begriff und somit haben wir dann nur noch geprüft, ob unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege tatsächlich diesen Begriff auch verstehen auf Anhieb und dem war so und dann haben wir beschlossen, okay, dann nehmen wir den behalten wir den einfach bei.
Ja, krass. Also an dieser Stelle, vielleicht hat irgendjemand der Zuhörerinnen eine Statistik, wie viele Arbeitstitel von kreativem Content am Ende der finale Titel bleiben. Ja. Weil ich habe das schon jetzt so oft gehört und mir ist es selber auch schon genauso gegangen bei meinem Magazin Klatsch. Es war auch eigentlich eher so ein Arbeitstitel und dann ist es dabei geblieben und wir haben einfach drumherum eine Geschichte erzählt. Was denkst du grundsätzlich über die Qualifikation und die Ausbildung von Pflegefachkräften in Deutschland?
Grundsätzlich denke ich, dass wir eine Profession sind, die eine durchaus über die Jahrzehnte gute Ausbildung genießen konnte. Seit 2020 haben wir ja nun die generalistische Ausbildung. Ich bin der Überzeugung, dass es der richtige Schritt ist.
Also Kinderkrankenpflege und Erwachsenenkrankenpflege zusammen, ne?
Genau, also früher gab es ja, ne, also vor 2020 gab es ja im Prinzip die 3 Richtungen. Also das nannte man ja auch dann gerne die große Krankenpflege. Das ist dann wahrscheinlich das, was du gemacht hast. Also mit Krankenschwester als Abschluss. Dann gab es die kleine Krankenpflege, das waren die Kinderkrankenschwestern. Und dann kam ja etwas später noch die Sparte der Altenpflege. Und seit 2020 haben wir ja tatsächlich die generalistische Ausbildung. Und ich glaube, dass wir eigentlich grundsätzlich eine gute Ausbildungsgrundlage damit haben. Bei der Generalistik muss man sich einfach darüber im Klaren sein, dass es nach den 3 Jahren eben nicht zu Ende ist. So wie ich finde auch nach den nach unseren Abschlüssen auch da, das Lernen ja nicht zu Ende ist. Also lebenslanges Lernen ist schon wo ich so denke, das braucht es immer. Und ich konnte nie meine Kolleginnen und Kollegen verstehen, die gesagt haben, nach der Ausbildung, jetzt verbrenne ich alle Bücher und jetzt ist er fertig mit dem Lernen, sondern da geht es ja eigentlich jetzt so richtig los. Und ich glaube, das braucht man auch, diese Überzeugung muss man auch weitertragen und auch weiterleben.
Was ich ja jetzt gelernt habe in Vorbereitung auf dieses Podcast-Interview, dass es ja auch eine Weiterbildungspflicht gibt, habe ich mir nochmal so ein bisschen angeguckt. Das sind ja 8 Stunden im Jahr und die werden ja ganz oft für Hygiene, Arbeitsschutz und das dritte habe ich jetzt vergessen, Prozessoptimierung oder so, genutzt. Und da habe ich gedacht, naja, also was soll denn das wirklich fachlich bringen? Also das kann man ja auch gleich lassen. Also eine Brandschutzaufklärung muss ich hier auch mit meinen Mitarbeitern machen und das sind Büroleute.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr verkürzte Form, die du gerade darstellst. Also generell erstmal haben wir mit unserem Berufsabschluss die Verpflichtung, uns immer auf dem aktuellen anerkannten Stand des Wissens zu bewegen. Das heißt also, sobald ich meine Berufsauszeichnung oder mein Abschluss in der Tasche habe, habe ich per Gesetz die Verpflichtung, mich immer aktuell zu halten. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Es gibt dann den Bereich der Fortbildung und du hattest angesprochen, der Weiterbildung. Und die Weiterbildungsverordnung ist natürlich eine ganz andere als eine Fortbildungsverordnung, wobei wir die Fortbildungsverordnung ja noch gar nicht in allen Bundesländern zum Beispiel durch die Pflegekammer reglementiert haben. Es gibt aber Weiterbildungsverordnungen inzwischen und die besagen beispielsweise, da kommen vielleicht diese 8 Stunden auch her, dass du jährlich 8 Stunden aufweisen musst, wenn du, oder 16 Stunden beispielsweise, wenn du eine Betreuungskraft bist, 24 Stunden, wenn du eine Praxisanleitung bist, 8 Stunden beim Thema Wundexpertin. Also da gibt es diese festgesetzten Zeiten. Ansonsten haben wir noch relativ wenig Regelwerk, außer dass Weiterbildungen natürlich definiert sind über ursprünglich mal mehrere 100 Stunden meistens in der Grundausbildung und dann settelt man da unten drauf dann so einen Refresher eigentlich drauf. Und das Thema Fortbildung, das obliegt eigentlich, muss man ganz klar sagen, jedem Einzelnen aus unserer Profession.
Träger.
Nee, eigentlich jedem Menschen, der diesen Beruf erlernt hat.
Oh, und wie ist da so die Bereitschaft? Gibt es dazu Statistiken? Habt ihr euch die damals bestimmt angeguckt, als ihr Supernurse gelauncht habt, die App?
Naja, also das liegt ja nun schon ein paar Jahre zurück. Generell kann man sagen, ich bin halbe Niederländerin und beispielsweise in den Niederlanden ist die Eigenverantwortung, sich tatsächlich auf dem aktuellen Stand des Wissens zu halten, eine deutlich andere und höhere. Da wird das beispielsweise nicht an den Arbeitgeber delegiert. So, ach naja, sorg du mal für mich dafür, dass ich mich irgendwo fortbilden kann.
Ja, also war ja jetzt auch mein erster Gedanke, dass das die Träger organisieren müssen, wird ja auch oft so wahrgenommen. Also das mache ich ja als Unternehmerin auch, dass ich meinen Mitarbeitern Weiterbildung anbiete und diese bezahle und das ganz oft halt von mir ausgelöst wird und selten von meinen Mitarbeitern, weil es natürlich auch immer schwer ist, aus dem Alltag herauszubrechen und sich dann auch die Zeit für sich selber zu nehmen. Deswegen nochmal die Frage, wie groß ist die Bereitschaft?
Also aus meiner Sicht und Erfahrung ist sie intrinsisch motiviert nicht besonders hoch erstmal, weil natürlich die Rahmenbedingungen, unter denen Pflegende heute auch arbeiten, häufig sehr eng gezurrt sind. Das heißt, der Arbeitgeber übernimmt hier ganz bewusst auch natürlich ein Stück weit die Steuerung, auch vor dem Hintergrund, dass er natürlich seine Pflegequalität in seiner Einrichtung beispielsweise auch nachweisen muss, beziehungsweise auch dort geprüft wird, wie diese ist. Natürlich auch ein Interesse daran, dass er seine Mitarbeitenden gut fortbildet.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Ich würde sagen, die intrinsische Motivation ist eben, wie gesagt, durch verschiedene Rahmenbedingungen manchmal ein bisschen schwierig. Ich würde mir wünschen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen ein bisschen intrinsisch motivierter wären, tatsächlich noch Fachwissen aufzufrischen, sich vielleicht intrinsisch motiviert auch weiterzubilden bzw. fortzubilden. Es ist einfach kein Juhu-Thema. Ja, Fortbildung ist kein Juhu-Thema.
Ja, also schade, aber das ist ja jetzt nicht nur in der Pflege so, sondern ich glaube, das gibt es in anderen Bereichen auch, wenn natürlich das Daily Business schon so intensiv ist und auch so herausfordernd, ist manchmal auch dann ganz schwer aus der Perspektive von außen zu sagen, ich nehme mir jetzt mal die Zeit, ich möchte jetzt mich weiterentwickeln, vielleicht ne, geht es ja dann auch schneller oder ich werde besser. Soweit ich mich erinnere, gibt es ja aber keine transparenten Qualitätsoffenlegungen von Pflege. Das geht ja eher darum, ist alles in Ordnung oder werden grobe Pflegefehler gemacht? Also die Motivation der Träger und der Arbeitgeber ist da ja auch, glaube ich, jetzt so mittel dadurch incentiviert, richtig?
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, in welchem Bereich der Pflege wir uns befinden. Also im Krankenhaus ist das genauso, wie du es gerade gesagt hast. In der beispielsweise stationären Langzeitpflege und jetzt auch ab Mitte des Jahres in der ambulanten Pflege folgen wir ja schon lange einer neueren, also in der ambulanten kommt es jetzt im Sommer und in der stationären haben wir das schon seit 2019, einer Qualitätsprüfrichtlinie, die wiederum aber auch genau die Qualität tatsächlich auch transparent nach draußen bringen soll, sodass eben Menschen, Angehörige, die Pflege brauchen oder für ihre pflegebedürftigen Angehörigen Pflege benötigen, auch eine gewisse Möglichkeit haben, sich über die Pflegequalität in einer Einrichtung zu informieren. Und deshalb gibt es da schon an den großen Weichenstellungen, also Erhalt und Förderung der Mobilität, beispielsweise Begleitung bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen und so weiter, gibt es schon Möglichkeiten, sich zu informieren, wo eben über diese offengelegten Informationen. Und das kann man natürlich ketzerisch fragen, wer das denn jetzt macht, ja, und wo. Das ist immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Wenn ich in meinem Heimatort, wo ich gerne meinen Vater oder meine Mutter untergebracht hätte, wenn es da zwei Einrichtungen gibt, dann frage ich mich immer, wie viele Angehörige gucken denn wirklich dann und vergleichen diese Transparenzkriterien miteinander oder sagen die, ich gehe da mal hin und gucke mal, wie die Stimmung in der Einrichtung ist und wie es da riecht. Ja,
ja, also beides würde ich sagen. Also ich glaube, mit der digitalen Kompetenz und mit der Erwartung von Transparenz, was Informationen angeht und auch mit der Demokratisierung, ne, mit KI und so weiter, ist man ja wirklich auch Herr der Information zunehmend. Und ich glaube, dass es auch die nachwachsende Generation von Menschen genauso macht. Also ich bin jetzt 54. Gott bewahre, meine Eltern sind total fit, aber vielleicht kommt man ja irgendwann auch in so eine Situation. Ich würde ja genauso vorgehen. Kannst du noch mal kurz sagen, wann tritt diese Offenlegungspflicht der Qualität in Kraft oder seit wann gibt es das? Weil das würde ich ganz gern verlinken hier auch in den Shownotes.
Also die Qualitätsprüfrichtlinie bei den Stationären, die gibt es meines Erachtens seit 2019, wenn ich nicht ganz irre. Und für die ambulante Pflege gab es irgendwie bisher noch die alte Qualitätsprüfrichtlinie und da wird es jetzt ab 1.7.26 die neue QPR geben. Die unterscheidet eben in der Fragestellung nicht nur nach Ja und Nein, also wird etwas erfüllt oder nicht erfüllt, sondern in welchem Maße wird es erfüllt. Und die Vergleichbarkeit nachher, also ich kann es jetzt an den Stationären gut festmachen, dass man dann einfach sehen kann, ist diese Einrichtung in diesem Unterpunkt weit über dem Durchschnitt, unter dem Durchschnitt aller anderen Pflegeeinrichtungen in Deutschland. So wird es sozusagen aufgehoben.
Also ich finde das ein total positives Zeichen, weil es auf jeden Fall auch einen Schub für Qualität geben wird. Insofern finde ich das toll, was ich gerade von dir gelernt habe. Wir haben ja schon über die Ausbildung von Pflegefachkräften gesprochen. Es gibt ja in anderen Ländern andere Beispiele, wo Pflegefachkräfte viel stärker auch in die hiesige ärztliche Aufgaben mit einbezogen werden oder die auch übernehmen können. Also in Amerika oder in der Schweiz. Also ich weiß noch damals, als ich Nurse war, also aktive Nurse, da wollten dann alle ambitionierten Schwestern und Pfleger in die Schweiz, weil man da einfach auch viel autarker arbeiten konnte auf einem anderen Niveau. Ne? Aber ich habe auch noch Essen ausgetragen und Betten gemacht. Also das macht man ja hoffentlich heute auch nicht mehr als examinierte Pflegekraft. Aber wie siehst du das auch im Kontext mit dem ganzen Thema Ärztemangel, Delegationsmedizin?
Also erstmal vielleicht den ersten Teil der Frage, warum ist es in anderen Ländern anders? Und das liegt teilweise an den Systemen, teilweise aber natürlich kommt es aus der Art der Ausbildung heraus. Beispielsweise in den Niederlanden, das kann ich nun als halbe Niederländerin ganz gut wiedergeben und weil wir auch mit der Supernurse in den Niederlanden tatsächlich auch sind, da gibt es einfach ganz viele selbstständig arbeitende Pflegefachpersonen. Das heißt, ich kann also als Pflegefachperson, du und ich, wir könnten einfach sagen, wir machen uns selbstständig und wir bieten unsere Dienste, unsere Professionalität auf einem Markt an und rechnen das auch selber ab.
Das könnte ich in Deutschland nicht machen.
Das gab es mal, also ja, kann man, könnte man auch, aber da ist der Mut scheinbar irgendwie, verlässt unsere Berufskolleginnen und Kollegen dann doch sehr stark. Also das ist in anderen Ländern halt viel, viel stärker. Dann gibt es natürlich andere Systeme. Ja, in der Schweiz, also ich habe mich auch mal damals für die Schweiz interessiert, weil ich dieses 12-Stunden-12-Stunden-System so cool fand und dachte so, super, 12 Stunden arbeiten, 12 Stunden frei und das mache ich dann x Tage am Stück und dann habe ich aber auch einen längeren gesicherten Freiraum beispielsweise. Also es gibt ja unterschiedliche
Strukturen.
Mhm. Ja, Ideen oder Anreize, die man dann sozusagen irgendwie in die Waagschale wirft.
Ich glaube, mich hat damals gekickt, dass die da ZVKs legen und so. Und da dachte ich so, cool, das traue ich mir zu und ich traue es mir mehr zu als einem AIPler. Insofern geh ich da hin und mache das. Also, dass man sich richtig so weiterqualifizieren kann. Ne? Das, gut, ich habe im Universitätskrankenhaus hier in Eppendorf als Krankenschwester gearbeitet. Da hat man ja eh auch schon sehr anspruchsvolle Arbeit. Aber nichtsdestotrotz weiß ich noch, ich fand das mit dem ZVK faszinierend.
Ja, das ist total interessant, dass du das sagst. Ich fühle mich völlig angesprochen gerade, weil ich bin tatsächlich ich habe mich im kinderkardiologischen und Kinderintensivbereich dann weiterentwickelt, nachdem ich meine Ausbildung im Universitätsklinikum in Aachen absolviert habe und bin dann zum Deutschen Herzzentrum nach Berlin gegangen und war dort auch betraut mit schwerstkranken Herzkindern, mit offenen Thorax, mit ZVK, mit Druckmessungen, mit Perfusoren, mit Katecholaminen und so weiter. Und damals habe ich auch gedacht, oi, das ist ja richtig, das ist Pflege, ja, das ist so richtig auf Augenhöhe, Hand in Hand mit den Ärzten und wir retten hier Leben. Ja, das haben wir tatsächlich getan, also das war auch so. Heute würde ich sagen, ist es aber nicht unsere originäre Aufgabe als Pflegeprofession. Die Aufgabe, die wir haben, ist, den Pflegeprozess zu steuern. Und das haben wir auch festgehalten in der Gesetzgebung 2020. Wir haben Vorbehaltsaufgaben, die niemand anders außer wir in dieser Profession tun dürfen. Und das ist nämlich, den Pflegeprozess zu steuern. Und ich glaube, darauf müssen wir uns immer wieder besinnen, auch wenn wir in tollen anderen Bereichen und ja, Kliniken und Fachbereichen unterwegs sind, dass wir immer wieder sagen, okay, das ist aber jetzt hier nicht die ärztliche Tätigkeit, die wir eigentlich übernehmen, die so cool ist, sondern dass wir tatsächlich den Pflegeprozess einschätzen können. Dass wir also die pflegerische Bedarfssituation einschätzen, dass wir planen, welche Maßnahmen zu welchem Ziel führen sollen, dass wir diese auch gut dokumentieren, interdisziplinär arbeiten, dass wir das evaluieren und immer wieder uns fragen, okay, passt das so im Pflegeprozess? Und das ist eigentlich unsere Aufgabe und nicht coole ZVKs legen.
Genau. Perfusoren programmieren und Morphinpumpen erklären. Das bringt mich zum zweiten Teil der Frage, nochmal kurz hier als Stichwort, Ärztemangel. Und die zunehmende Verantwortung von Fachkräften und ausgebildeten, ne, Pflegefachkräften auch im Rahmen der Delegationsmedizin ärztliche Tätigkeiten zu übernehmen beziehungsweise eine Anamnese durchzuführen, also Teilbereiche auch zu übernehmen. Was hältst du davon? Könnte das für dich auch eine Lösung unseres Problems sein? Ärztemangel, zu wenig Ressourcen für die immer älter werdenden Menschen, die so gerne zum Arzt gehen?
Naja, ich finde, das ist zu kurz gegriffen. Also wir haben ja nicht nur einen Ärztemangel, sondern wir haben auch einen massiven Mangel in unseren eigenen Reihen. Und es geht ja nicht darum, sich sozusagen die Befugnisse so zuzuschustern, dass der eine oder der andere entlastet ist, sondern es geht ja tatsächlich darum zu schauen, wer hat welche Befugnisse und wer kann diese auch aus seiner Profession heraus gut lösen. Natürlich braucht es da Abgrenzungen und da sind wir ja auf dem Weg, das tatsächlich in diesen einzelnen Gesetzen jetzt auch abzubilden. Also ich glaube, es geht nicht darum, einfach die Arbeit von links nach rechts zu schaufeln, sondern dass wir als Pflege auch wahrgenommen und auch ernst genommen werden in unserer Profession. Wir sind eben kein Handlangerberuf, sondern wir sind ein Heilberuf mit ganz klaren Aufgaben und ganz klaren vorbehaltenen Aufgaben und ganz klaren, ja, Könnensbereichen und auch Wissensbereichen. Und ich glaube, da liegt ein bisschen der Hase im Pfeffer, dass durch die unterschiedlichen, aber dann mache ich ein nächstes Fass auch, durch die unterschiedlichen Lobbyvereinigungen oder wo wir halt, an welchen Tischen wir sitzen und an welchen wir nicht sitzen, natürlich wieder so häufig zu kurz gesprungen dann dargestellt wird. Also ich glaube, es geht letztendlich um eine gute Versorgungssicherheit für den Menschen, der Versorgung, sprich medizinische und aber auch pflegerische Versorgung benötigt. Und da ist es zu kurz gegriffen, dass man einfach nur sagt, naja, die Ärzte brauchen irgendwie Unterstützung, weil die sind ja so wenig. Also wir sind auch dramatisch zu wenig.
Judith, das ist ein total interessanter Punkt und ich war immer so fasziniert von diesem Delegationsmedizin-Ansatz, weil es eben auch technologisch unterstützt werden kann. Es gibt ja inzwischen auch so viele Biomarker, die man auch digital zum Beispiel erfassen kann, und mir klang das irgendwie gerade so als eine gute Lösung, aber du hast vollkommen recht. Also es löst ja das Kernproblem nicht, dass es einfach nicht genug Ressourcen gibt, und ich finde es auch gut, dass wir nochmal über den Status und die Aufgabe von Pflegefachkräften ganz klar gesprochen haben. Nochmal zurück zu eurer Lern-App. Bei den Ärzten gibt es ja das CME-System, also da gibt es ja einen ganz klaren, ne, Fortbildungsprozess, Aufgabe, das muss man nachweisen. Wir haben jetzt ja gerade auch am Anfang des Gesprächs gesagt, bei vielen Pflegefachkräften ist es halt auch, ne, diese intrinsische Motivation, die halt das fördert, dass man sich weiterbildet. Hältst du ein ähnliches System wie für die Ärzteschaft auch für die Pflege schafft sinnvoll? Also es ist wirklich, ne, wie auch bei Piloten oder so, es Flugstunden gibt, die man im Jahr machen muss, immer weiter sich weiterzubilden und sich nicht darauf verlässt, dass derjenige, der ein Examen irgendwann gemacht hat, sagt, ich bin immer auf der Höhe der Forschung, weil das geht ja gar nicht, ne? Wenn man einfach nur arbeitet, kann ja nicht funktionieren.
Da würde ich vielleicht ein bisschen ausholen wollen, weil wir tatsächlich mit Supernurse, mit der Lernwelt, sind wir inzwischen, vor 10 Jahren haben wir mit dem Namen Quiz-App angefangen, heute sind wir eine Lernwelt, und genau eigentlich das Thema Wissensmanagement ein bisschen differenzierter betrachten. In deiner Frage klang ja nun gerade an, also wir fragen uns immer, wer muss eigentlich was wissen? Das ist die erste Frage, aber die viel wichtigere Frage ist ja, ob die Person auf Grundlage dieses Wissens auch handeln kann. Und deshalb wird eigentlich das Thema Performance, also kann ich die Dinge tatsächlich noch, viel, viel wichtiger werden in den nächsten Jahren, als die Frage, habe ich einen Haken auf der Plattform, weil irgendjemand sich ein Video angeschaut hat. Sag mal so, du steigst ja am liebsten auch in ein Flugzeug, wenn du in eins steigst, wo du weißt, der Pilot ist, hat nicht nur seine Schule absolviert, sondern der hat vielleicht auch einfach super viele Flugstunden schon. Oder wenn man sich entscheidet, irgendwie sich eine Hüfte oder ein Knie operieren zu lassen, würde man vermutlich auch nicht bei dem ganz blutjungen Operateur landen wollen, der gerade die 5. OP macht. So.
Nee, ich möchte das gern vom Roboter machen lassen.
Ja, genau, das ist jetzt genau, das ist das andere Ende der Leiste. Dass wir uns fragen müssen, können es vielleicht durch KI gesteuert, können wir vielleicht, da haben wir noch eine höhere Performance, wenn wir das auch in Technik übersetzen. Genau, also was möchte ich damit sagen? Es geht nicht mehr darum, sicherzustellen, dass jemand einmal im Jahr irgendwas gemacht hat oder sich angeschaut hat, sondern es geht darum, kann er das noch? Und das ist das, was wir eben bei der Supernurse ganz, ganz klar nach vorne bringen. Also wir haben das Thema Wissensmanagement, sehen wir eben nicht als initiales Lernen, sondern als fortlaufende Wiederholung von Wissen, Verknüpfung, was hat das mit mir und meiner Praxis zu tun, und im besten Fall auch, dass ich unter Beweis stellen muss, dass ich diese entsprechende Handlung noch kann. Das ist so das, was uns unterscheidet von den ganz, ganz klassischen anderen E-Learning-Anbietern. Und was vielleicht noch ein ganz wichtiger USP ist, dass wir qualifikationsorientiert unsere Inhalte anbieten. Das heißt, wenn man sich bei uns als Pflegefachassistent anmeldet, dann bekommt man andere Inhalte, beispielsweise zum Thema Schmerzmanagement, als die Qualitätsbeauftragte.
Okay, erzähl doch mal ein bisschen genauer, wie ich als Pflegefachkraft eure Supernurse-App, eure Lernplattform nutzen kann. Also wie sieht das dann in der Praxis aus? Und vor allen Dingen, wie kriege ich die? Kann ich mir die einfach im App Store runterladen? Also wer bezahlt das, den ganzen Spaß, wollte ich gerade sagen. Wie finanziert ihr euch? Erzähl doch noch mal ein bisschen was über dich als Unternehmerin.
Die Idee zur Supernurse ist erstmal entstanden vor 10 Jahren ungefähr. Ich berate seit 20 Jahren schon Menschen in Einrichtungen des Gesundheitswesens, vorrangig zu allen pflegewissenschaftlichen Themen, also zu Expertenstandards, zu Dokumentationsanforderungen, zu Fachgesprächen, also tatsächlich wirklich auch zu viel Fachwissen. Und am Ende des Tages sagen immer alle, oh Frau Ebel, das war total toll, morgen mache ich alles anders. Und dann habe ich mal so gedacht, okay, und übermorgen schlägt das Vergessen zu. Wie schaffe ich das denn, dass das Wissen in den Köpfen bleibt? Das war erstmal so der Aufschlag für die Supernurse. wie gesagt, vor knapp 10 Jahren, also noch weit vor, dass es irgendwie ganz viele andere E-Learnings gab, noch weit vor jeglicher Art von Pandemie, die Rahmenbedingungen auch noch ein bisschen verändert haben. So, und dann haben wir uns überlegt, erstmal in einem ganz kleinen Team, wie machen wir das denn? Und haben beschlossen, es soll auf jeden Fall auf einem Endgerät sein. Es soll eben nicht, die Pflegekraft soll nicht, die Pflegeperson soll sich nicht vor einen Rechner setzen müssen, am besten noch in ihrem Dienst und währenddessen noch lernen, sondern es sollte auf einem Endgerät sein. Demnach ist unsere App, damit sind wir gestartet, ist unsere App sozusagen auf jeder Art von Handy, also aus dem App Store oder Google Play Store herunterladbar. Und dann kann man auch tatsächlich, hat auch ein paar Themen frei, ohne dass man da erstmal einen Vertrag für braucht oder einen Arbeitgeber, der es zahlt. So, also es läuft auf dem Handy und auf dem Tablet. Und das zeigen jetzt auch die letzten Jahre, dass das eigentlich auch der richtige Weg war. Die zweite wichtige Entscheidung, die wir getroffen haben, war, dass es offline nutzbar sein muss, weil wir einfach damals schon gesagt haben, bevor wir darauf warten, bis in jeder Pflegeeinrichtung irgendwie das WLAN flächendeckend ausgerollt ist, da kann man noch wahrscheinlich lange warten. Und das hat uns tatsächlich auch...
Sehr kluge, vorausschauende, leider Annahme.
Richtig, genau. Also da sind wir ganz glücklich, dass wir diesen Weg auch gegangen sind. War definitiv teurer in der Entwicklung, aber den haben wir einfach als sinnvoll erachtet und sind wir auch gegangen. Das heißt also, der Nutzer lädt sich einfach, wenn er auf Supernurse aufmerksam wird, die App aus dem App Store oder Google Play Store runter unter dem Namen Supernurse. Dann wird man da begrüßt von einem etwas älteren Herrn. Also wir sind ganz klar, war auch nächste Entscheidung, Lernen darf Spaß machen. Wir wollen im Bereich Gamification auch ein bisschen unterwegs sein. Wir wollen nicht nur Lerntypen, sondern auch Spielertypen adressieren. Und somit begrüßt einen dann also ein freundlicher Avatar in der App. Dann ist im weiteren Verlauf ist im Prinzip dazugekommen, dass wir ein Cockpit dazu entwickelt haben, weil wir festgestellt haben, ursprünglich war der Gedanke, Menschen lernen dann einfach freiwillig. Also wir machen deshalb Quiz-App und auf den ersten Folien stand auch immer so alles freiwillig. Irgendwann kommt man dahin, dass man feststellt, wenn der Arbeitgeber dafür zahlen soll, dann will der das nicht mehr freiwillig. Und heute ist es überhaupt keine Frage mehr, dass man irgendwie freiwillig sich fortbildet, sondern das ist einfach ganz klar gesetzt. Und demnach haben wir dann gesagt, wir brauchen im Prinzip auch ein Steuerungselement, in dem Leitungspersonen im Prinzip festlegen, welche Berufsgruppe, welche Themen in welchem Monat mit welcher Zielerreichung erledigen soll. Und dieses wiederum, was sie dort festlegen, das ist allerdings auf dem Rechner auch machbar, das erscheint dann sofort, sobald sie das auf Sichern geklickt haben, in der App des Mitarbeiters. Das heißt, wenn ich festlege für dich als Pflegefachperson, du sollst bitte im Monat Februar noch das Thema Dekubitusprophylaxe erledigen, dann erscheint das in dem Moment in deiner App unter Plan im Monat Februar und du siehst, da hat mir meine Leitungskraft jetzt gesagt, ich soll dieses Thema bitte mit 80% erreichen.
Aber das ist doch auch eine ganz tolle Personalentwicklungsmaßnahme. Also das ist ja dann auch nicht so random. Also ich muss hier immer so Datenschutzsachen machen in meinem eigenen Unternehmen. Und das ist so low. Ich mache das natürlich brav, damit ich mein Zertifikat bekomme. Und dann denke ich so, das ist wirklich nur eine Regulierung erfüllen. Ja, also es muss in meiner Personalakte muss es dieses Zertifikat geben. Aber wie ist so die Reaktion auch von beiden Seiten? Also wird das wertgeschätzt, dass man auch sagt, pass auf, ich möchte, dass du dich weiterentwickelst als Pflegekraft. Wie wäre es, wenn wir so ein Lernprogramm gemeinsam aufsetzen und du das dann so in der und der Form auch absolvierst? Ich gebe dir dafür Zeit oder vielleicht auch eine Incentivierung, irgendwas. Wie wird das im Alltag umgesetzt?
Also das wird sehr, sehr positiv aufgenommen, weil natürlich keiner, ich sagte ja eingangs schon mal irgendwann, das ist kein Juhu-Thema, Fortbildung. Also wenn ich mich nach dem 5. Frühdienst da hinsetzen muss und irgendwie mir noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde irgendwie was von jemandem in Präsenz anhören muss, dann kostet das ziemlich viel Überwindung. Das heißt, es wird eigentlich sehr, 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 sehr positiv aufgenommen, weil man sagt, das digitale Selbstlernen mit den Themen, die sich dafür eignen, wie gesagt, wir haben 64 Themen in der App, die eignen sich alle dafür, das wird sehr positiv aufgenommen. Natürlich auch, weil man es auf dem Sofa zu Hause machen kann, weil man es irgendwie vielleicht auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn machen kann. Vielleicht kann man es auch irgendwo mal nebenher machen, wenn man gerade eine Pause hat oder beim Arzt sitzt oder. Das heißt, dieses Zeit- und Ortsunabhängige, das wird ja sehr, sehr appreciated, hätte ich jetzt fast gesagt. Also sehr, sehr wertgeschätzt. Und das Zweite ist natürlich, dass der Arbeitgeber eine gesetzliche Konformität hat, weil das, was ich dann erledigt habe in der App, was er mir ja vorher eingestellt hat, das landet auch wieder in diesem entsprechenden Cockpit und ich bin somit dann vor Prüfinstanzen auch prüfsicher, kann das Cockpit einfach aufmachen, kann halt sagen, bei wem habe ich was geplant und wer hat was gemacht. Und meine aber noch tiefere, warum das auch viele tatsächlich sehr, sehr interessant finden, weil sie sagen, es ist super kurzweilig. Ja? Also wir die Menschen wirklich in den Flow bringen. Wir bringen die Menschen halt einfach dazu, dass sie qualifikationsorientiert einfach abgeholt werden, dass sie diese Fragen und Antworten machen können, dass sie aber auch Lernkarten sich vor, während oder nachher anschauen können, dass sie 1-Minuten-Videos sich anschauen können zu den entsprechenden Fragen und somit ihr Wissen eigentlich stetig vertiefen. Und dann kommt dieses immer wieder Wiederholen und immer wieder diese Connection zwischen, was hat das mit mir und meiner Praxis zu tun. Und damit sind eigentlich dann alle glücklich, muss man sagen. Also die Leitungsperson ist glücklich, weil sie halt weiß, okay, ich habe was ausgesucht, eine Methodik, die auf Spielen oder auf Gamification beruht, die meine Mitarbeitenden anspricht und auch abholt und gleichzeitig aber natürlich auch das Fachwissen aufrechterhält.
Ja, und die Dokumentation ist ja offensichtlich auch safe. Habt ihr auch international bzw. englischsprachige oder andere Sprachmodelle? Weil es wird ja auch im Pflegebereich, du sagtest ja, ihr seid nicht genug. Wir haben ja auch oft zugereiste Pflegekräfte, die auch auf den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden sollen, wollen. Wäre das auch noch ein Ansatz, dass man da ein extra Programm aufsetzt? Habt ihr über sowas schon nachgedacht?
Ja, das haben wir nicht erst nachgedacht, sondern das ist natürlich was, was relativ regelmäßig an uns herangetragen wird und vor allen Dingen, was wir aber auch schon vor einigen Jahren sehr klar auch mit den Menschen an der Basis gemeinsam eruiert, analysiert und entwickelt haben. Und zwar machen wir, das ist unser Grundsatz bei Supernurse in unserem 20-köpfigen Team, 30 externe Autoren, ist immer, dass wir nichts einfach entwickeln, wie weil wir denken, das könnte gut sein, sondern dass wir wirklich rausgehen und fragen, ist das nützlich? Braucht ihr das? Hilft euch das? So, und somit sind wir also auch schon vor ein paar Jahren rausgegangen und haben gesagt, okay, nicht deutsche Muttersprachler, was hilft euch denn eigentlich? Hilft euch eine Übersetzung, dass wir unsere inzwischen 14.000 Fragen übersetzen in andere Sprachen? Was hilft euch eigentlich? Und dann war eigentlich unisono, muss man tatsächlich sagen, die Aussage, das hilft uns gar nicht, weil wir nämlich hier in Deutschland sprechen, schreiben, uns verständigen müssen. Und das hilft gar nicht, wenn ich den Inhalt sozusagen auf Türkisch höre oder sehe oder lese. Und das hat uns dann dazu geführt, dass wir im Prinzip eine andere Art von Fachsprachenunterstützung gemacht haben. Das heißt, wir haben in der App ungefähr, ich glaube, 800 grün hinterlegte oder grün geschriebene Begriffe. Und wenn ich darauf klicke, dann wird mir dieser Begriff quasi von Deutsch zu Deutsch nochmal erläutert. Also in einen Kontext.
In einfacherer Sprache.
Mhm. Genau, und in einen Kontext gesetzt auch einfach. Ne? Dass ich also mit dem Wort im Kontext was anfangen kann. Dass ich nicht einfach nur eine Übersetzung habe, sondern tatsächlich im Kontext. Und das wird uns immer wieder zurückgespiegelt. Also wir sprechen wirklich regelmäßig mit ganz vielen, also mit Anwendern, mit aber auch Leitungspersonen, die sagen einfach, okay, das ist der bessere Weg des Lernens. Und zweiter Grund, auch ganz wichtiger Grund, wir haben in Deutschland eine Fachsprache, die durchaus nicht in anderen Ländern einfach so übersetzbar ist. Das heißt, wenn ich da was übersetzen würde, wäre es vermutlich fachlich nicht immer richtig. Ich habe das ja gesehen in den Niederlanden. Da hatten wir zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 5.000 Fragen und habe gedacht, naja, super, es gibt ja tolle Übersetzungsprogramme, dann irgendwie übersetze ich das einfach und dann passt das schon. Hatte aber in den Niederlanden Pflegefachpersonen, die eben niederländisch waren und die haben das gelesen und gesagt, nee, das geht gar nicht, das können wir so nicht nehmen, weil dann ist das falsch. Und das zeigt mir einfach, so gut auch KI und Übersetzungsprogramme sind, wir müssen da ganz ordentlich aufpassen, dass dann am Ende das wirklich richtig ist, weil das dafür lege ich dann meine Hand ins Feuer, dass es fachlich wirklich auch richtig ist.
Also ganz neue Ebene hast du da in meine Gedanken reingebracht, dass es natürlich auch in der Art vermittelt werden muss, wie es auch im Austausch mit anderen Fachkräften im pflegerischen Prozess und auch mit dem Patienten ausgetauscht wird. Ne? Es nützt mir ja nicht das vietnamesische Wort oder das spanische, sondern es geht ja darum, dass man mit dem Patienten kommuniziert. Dazu erzähle ich auch immer ganz gern, dass ich ja vor einer Weile eine Bauchspiegelung hatte. Und wirklich schlimme Bauchschmerzen, wie man das halt hat, ne, mit dem Gas im Bauch, von dem Aufpusten, sage ich jetzt mal so ein bisschen respektlos. Auf jeden Fall hat diese Kranken, Pflegekraft, diese Pflegekraft nicht verstanden, was hoch und was runter heißt. Und hat mich dann irgendwie mit einem riesen Rums irgendwie nach unten gestellt im Bett. Und ich wollte eigentlich aufrechter sitzen. Und da habe ich auch irgendwie kurz gedacht, sie war super nett und sicherlich auch eine ganz, ganz liebe, fürsorgliche Person. Aber ich konnte halt nicht mit ihr kommunizieren. Ne? Und dann, es war dann schon als Patient auch eine ganz, ganz schwierige Situation, weil das will man ja so im normalen Umgang, würde man sowas ja nie akzeptieren. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel eine Reisebuchung hat oder irgendwas und in dieser verlässlichen Situation, dann umso schwieriger. Kleiner Exkurs jetzt, aber verstehe trotzdem diesen Ansatz, ja.
Ja, da geht's bei dir jetzt in dem Beispiel jetzt um Hoch- und Runterstellen eines Bettes, ne? Aber ich sag mal, wir wissen ja beide aus unserer Profession und unserer Berufserfahrung, dass es da durchaus andere Bereiche gibt, wo man dann sagt, wenn das aber falsch verstanden wird, ist es dann, wie macht das vielleicht noch einen größeren Schaden? Also von daher sind wir einfach, wir lassen uns da nicht auf Abwege bringen und wir sagen einfach, wir können das fachlich nicht 100% richtig übersetzen. Und dann müssen wir uns andere Gedanken machen, wie wir die Menschen sozusagen hier versuchen, besser sprachlich einzugliedern. Und da haben wir auch schon einige Ideen und Antworten zu. Das wird sich dann demnächst im Anmeldeprozess noch ein bisschen abbilden, dass man dann vielleicht nochmal differenzierter sagen kann, nicht nur, welche Qualifikationen man hat, also ob man jetzt Auszubildender oder Pflegefachassistent, Pflegehelfer oder Pflegefachperson oder Betreuungskraft ist oder Hauswirtschaftskraft, sondern dann werden wir da nochmal eine andere Sortierung machen. Und dann kann man vielleicht nochmal besser das Sprachniveau auch abbilden.
Wir haben jetzt schon erklärt, wie man als Pflegefachkraft euren Dienst nutzen kann, bis zum gewissen Grad ja offensichtlich auch kostenlos. Wie kann man als Institution, als Träger Kunde bei euch werden? Und dann nochmal so ein paar KPIs. Darfst du verraten, wie viele Nutzer ihr auf der Plattform habt und wie ihr euren Service monetarisiert?
Ich fange mal vorne an. Also wie kann ein Arbeitgeber entscheidet sich in der Regel dafür, das für seine Mitarbeitenden zu kaufen. Dann haben wir also das ist auch auf unserer Webseite kein Geheimnis, also wir haben verschiedene Produktpakete, die man dann wählen kann. Also entweder das ausschließlich, ich nutze als Leitungsperson das Cockpit und der Nutzer nutzt die App. Und dann gibt es auch noch die Thematik Schnittstellen, die ist in dem Basispaket auch noch abgebildet. Dann haben wir in der zweiten Säule, und da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, es gibt ja das digitale Selbstlernen, aber es gibt ja eben auch ganz viele Präsenzformate in den Einrichtungen. Das heißt, der Feuerwehrmann kommt, die Praxisanleitung leitet an, ich habe vielleicht ein Onboarding für neue Mitarbeitende, die Hygienefachkraft kommt, ich habe eine Teamsitzung. Das heißt, es gibt ja ganz viele Präsenzformate, nenne ich das jetzt mal, wo es letztendlich eine Art Teilnehmerliste irgendwie gibt, wo die Menschen, die dann daran teilgenommen haben, unterschrieben haben. Das haben wir digitalisiert. Das heißt, jeder, der die Supernurse hat und besitzt, hat auch neben seinem Namen einen QR-Code. Und der Durchführende eines Formates, nehmen wir jetzt mal an, die Praxisanleitung, die halt drei Azubis irgendwie am Morgen anleitet zum Thema Blutdruckmessen.
Die kriegen dann ein Stempelchen in ihrem Heftchen, wie das früher so hieß, ne?
Ja, genau, aber das ist aber jetzt kein analoges Stempelchen mehr, sondern die...
Genau, sondern QR-Code.
Mhm. Die Praxisanleitung scannt sozusagen dann den QR-Code und der Nachweis landet dann auch wieder automatisch in unserem jetzt ja schon bekannten Cockpit. Das ist also Präsenzformate Plus, also wo quasi das genutzt werden kann. Und dann haben wir das Professional-Paket. Das ist im Prinzip nochmal ausführlicher, würde ich sagen. Und zwar, da haben wir noch eine KI mit reingebaut. Das heißt, wir haben einen KI-Assistenten, der Zugriff auf unsere evidenzbasierte, gekapselte Wissensdatenbank hat. Das heißt, der Nutzer in diesem Format, in diesem Professional-Format, kann einfach in die App reinsprechen und sagen, was ist denn der Unterschied zwischen akutem und chronischem Schmerz? Und dann greift die KI auf unsere 10.000 Lernkarten, 14.000 Fragen und Videos zu und gibt eine gesicherte Antwort, die eben nicht rumhalluziniert. Und das ist beispielsweise ein Teil des Professional-Formates, aber auch sämtliche Vorlagen für diese Präsenzformate oder auch die Teilnahme an Supernurse-Live-Webinaren mit entsprechenden Handouts und Zertifikaten. Und tatsächlich, es hört sich mal doof an, wenn man das sagt als Geschäftsführerin, aber tatsächlich alle nehmen eigentlich das Professional-Paket, weil sie natürlich wissen, okay, wie wertvoll so ein KI-Assistent ist, der nicht rumhalluziniert, sondern eine tatsächlich gesicherte Information gibt. Genau, dafür entscheidet sich dann der Arbeitgeber für seine x Mitarbeitenden, die er hat. Und bei uns lernen eben nicht nur Pflegende, sondern auch Betreuungskräfte, Auszubildende, Hauswirtschaft, auch der Haustechniker oder der Hausmeister. Und dann wird das Paket ausgewählt und dann kann es losgehen. Das heißt, wir haben eine gute Kundenbetreuung, die dann auch die entsprechenden Nutzergruppen, Leitungskräfte und auch Nutzer abholt, onboardet und das dann seinen Weg geht. Und wir haben auch eigene KPIs. Wir gucken halt wirklich auch, ob wir die Zahlen dann erreichen, gehen in wirklich engen Austausch mit den Kunden, weil wir einfach, ich sage immer, ich möchte nicht nur einen Vertrag verkaufen, ich möchte, dass es funktioniert.
Ja, nicht nur so ein Fitnessstudio-Vertrag. Ne? Im Januar noch motiviert genau. Und dann spätestens 2 Jahre merkt es dann mal, nach 2 Jahren merkt es dann mal jemand im Controlling, dass da eine Lizenz bezahlt wird für etwas, was gar nicht mehr in place ist. Aber sag doch nochmal, wie viele Nutzer, Kunden habt ihr ungefähr? Also kannst auch Anteil der Pflegenden in Deutschland sagen oder was ist euer Ziel?
Also Ziel ist natürlich was anderes. Wir sind einer von einigen Playern am Markt. Also ich würde sagen, wir haben ungefähr um die 60.000 Nutzer. Unser Newsletter geht alle 2 Wochen an 80.000 raus. Wir unterscheiden dann nochmal zwischen Leitungspersonen und Pflegepersonen. Wir haben auch einige Einzelspieler. Das ist aber tatsächlich die kleinere Größe. Also die meisten kriegen es tatsächlich über den Arbeitgeber bezahlt.
Super. Ja, dann weiterhin viel Erfolg, kann ich nur sagen. Also man merkt ganz besonders in dem Gespräch jetzt mit dir, dass ihr euch sehr stark mit eurer Zielgruppe beschäftigt. Also wirklich auch die Pflegenden und auch die Leitungspersonen ja wirklich befragt. Also ich fand es ganz faszinierend, auch das mit diesen Sprachmodellen und so, was da dagegen gesprochen hat. Also das sind ja Sachen, die kann man wirklich, manchmal steht man ja wie in Ochs vorm Berge und denkt, das ist doch logisch. Also hätte ich mir jetzt auch so gedacht. Aber die Nutzerperspektive ist eine ganz andere. Das habe ich in ganz vielen Startup-Interviews, die ich hier schon geführt habe, auch immer wieder gelernt. Also das kann man wirklich auch nicht oft genug betonen. Man muss einfach die Nutzer mit einbeziehen. Auch wenn sich das irgendwie wie so ein No-Brainer anhört, wird es leider oft nicht gemacht. Und ich habe von dir auch gelernt, dass es darum geht, den Pflegeprozess zu steuern. Also dass pflegende Fachkräfte den Pflegeprozess steuern und vor allen Dingen das Wissen in die Praxis überführen können, damit wir auch weiterhin die Qualität hochhalten in der Pflege und nicht nach anderen Dingen schielen sollten, die gar nicht den Schwerpunkt unserer Profession auch ausmachen. Und das, finde ich, sind ein paar ganz wichtige Erkenntnisse, die, glaube ich, jeder Hörer und jede Hörerin, der sich diesen Podcast anhört, auch so mitnehmen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg und herzlichen Dank, Judith Ebel, die Supernurse.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.